Guten Morgen miteinander. Es ist für mich ein Vorrecht, in die EGA zu kommen. Es ist nicht einfach so ein Routinebesuch, sondern es ist immer etwas Besonderes. Ich freue mich. Ich hoffe, Sie freuen sich auch, wenn ich dann predige. Ich predige ja über die ideale Gemeinde. Und so ein Thema kann sich nur ein Gastprediger leisten. Und ich will Sie informieren, dass mich niemand bestellt hat zu dem Thema. Auch der Harry nicht, dass er mir gesagt hat, du, jetzt heiz den einmal ein oder so. Ein Thema, wo viel, viel aus Beobachtungen kommt von der Gemeinde Jesu allgemein in unserem Land. Wenn man ideale Gemeinde sucht, dann muss man meistens zu Neugründungen gehen. Neugründungen sehen meistens aus wie eine ideale Gemeinde. Endlich gibt es einmal eine, die ich schon lange gesucht habe. Ich kann etwa die neue Gemeinden anschauen. Nicht so lange bin ich mal in einer Hillsong-Gemeinde. Das ist auch etwas, so ein neues Gewächs. Stockdunkel. Der Saal, Haufen Leute, Haufen Jungsvolk und mit viel Lichteffekt geschafft und mit einer viel lauteren Band als die wir heute Morgen hatten. Und die Leute waren begeistert. Ich musste verschiedentlich Gemeinde wechseln in meinem Leben. Nicht, weil es mir nicht mehr gefallen hat, sondern weil eine neue Berufung kam, an einen neuen Ort. Und dann zweimal haben wir eine Gemeinde gründen. Wenn man so in eine neue Gemeinde kommt, hat man immer den Eindruck, jetzt habe ich sie gefunden. Das ist sie. Und dann nach etwa zwei Jahren fängt es ein bisschen an zu bröckeln. Dann lernt man ein bisschen die cooligen Leute kennen in der Gemeinde. Die falsch singen. Oder die immer von sich selber reden, wenn es nachher den Kirchenkaffee gibt. Die unmöglich sind in der Art, wie sie sich kennt. Und irgendwann kommt dann die Sehnsucht, ich glaube, man muss doch wieder einmal eine neue Gemeinde suchen. Und die Jahre, Jahrzehnte aushalten in der gleichen Gemeinde, denen würde ich gerne heute mal ein Kränzchen wenden. Kann ich Ihnen so als Vorahnung kann ich Ihnen sagen, die ideale Gemeinde gibt es nicht. Auch in der Apostelgeschichte nicht. Aber ich will anfangen mit der idealen Gemeinde in der Apostelgeschichte. Und wenn man mich fragt, wo ist die ideale Gemeinde, dort wird die hin, wo es eben ideal zu und her geht, dann nachher sage ich, ja, gehen wir mal in der Apostelgeschichte schauen, die ersten vier Kapitel. Da findest du ein Modell von einer Gemeinde, wie man sie sich eigentlich wünscht. Der Reini hat vorhin vom Prototyp geredet. So etwas war die erste Gemeinde. So wie ein Prototyp, wo man sich massnehmen kann. So eigentlich müsste man sein. Und ich will die zwei Stellen lesen, wo das so schön zum Vorschein kommt. Die erste Stelle ist Apostelgeschichte 2, wo es unter anderem heisst, das ist die Geschichte, die der eine auch erwähnt hat, die Geschichte nach dem Pfingsten. Wo es heisst, sie waren täglich einmütig beieinander. Da sind zwei Wunder drin verpackt. Täglich. Ich will die Gemeinde sehen, die heute jeden Tag sich versammelt. Und die Leute kommen dann noch. Und ich will die sehen, die sich täglich versammeln und die sind immer noch einmütig. Kein Krach. Alle freuen sich aneinander. Und Gott wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder, heisst es ein bisschen in dieser Gegend dort. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Das ist ideal. Das das möchte ich eigentlich. So soll die Gemeinde Jesu sein. Zwei Kapitel später, dann haben wir einen ähnlichen Text. Dort heisst es im 4, Vers 32, alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Interessant ist, dass bei beiden Texten, im Kapitel 2 und im Kapitel 4, unser Portemonnaie angesprochen ist. Täglich einmütig, das hat scheinbar auch Auswirkungen gehabt aufs Geld. Oder auch da ein Herz und eine Seele. Niemand hat gesagt, das gehört dann im Fall mir, sondern es hat ihnen allen gemeinsam gehört. Wunderschön. Eine solche ideale Gemeinde, die hat natürlich Auswirkungen. Und ich habe einmal schnell alle Zahlen notiert, die es zum Gemeindewachstum in der Apostelgeschichte gibt. Angefangen hat es mit 11. Von diesen 12 Jüngern sind nach der Himmelfahrt noch 11 rum gewesen. Der Judas hat sich das Leben genommen, nachdem er Jesus verraten hatte. 11, und die haben sich getroffen in Jerusalem. Nicht mehr in Galiläa, interessanterweise, sondern in Jerusalem haben sie sich getroffen zum Gebet. Die zweite Zahl, die man findet, ist 120. 120, das ist die grössere Schar gewesen. So wie Jesus seine 12 Jünger gehabt, hat er ja auch 70 gehabt. Eine grössere Zahl. Auch da 11 plus 100, also 120 als Gesamtzahl, wo Pfingsten passiert ist. Sind sie 120 gewesen. Interessant ist dort, dass auch die Mutter von Jesus dabei ist. Und Brüder von Jesus. Die haben ihn ja abgelehnt, Jesus, während sie in einer Erde sind. Sie haben ihn heimnehmen. Der spinnt, haben sie gesagt. Der macht unserem Namen Unehr und haben ihn heimnehmen. Und jetzt gehören sie zu der ersten Gemeinde. Die nächste Zahl, die hat der Reini schon erwähnt, 3000 nach der Pfingstpredigt von Petrus. 3000, wo sich die Gemeinde angeschlossen haben und sich taufen lassen haben. Ich habe mich gefragt, wo haben sich die getroffen? Es heisst, unter anderem im Tempel haben sie sich getroffen. Und ich weiss nicht, wer die erzählt hat. So ein Statistiker, ob die das schon hatten damals, interessant, die Zahl 3000. Jeder Prediger sehnt sich natürlich so einen Erfolg nach einer Predigt. 3000, wo man zum Glauben kommt und wo man taufen kann. Das wär's. Für die EGA wäre es nicht so schön. Man müsste dann bauen, denke ich. Man müsste ein grösseres Haus haben. Aber immerhin, das macht man dann gern. In Wetzikon, wo ich zuletzt Prediger war, die haben eine Erweckung in den 70er Jahren. Eine Gemeinde, die von 100 auf 600 angewachsen ist, über 10 Jahre. Und das war logisch, wir müssen bauen. Und dann einen riesen Drive für das erste Haus, das sie bauen haben. Und 10 Jahre später haben wir zwei Haus bauen. 12 Millionen Franken haben die investiert dort in die Gebäude hinein. Vor lauter Freude, dass die Gemeinde so gewachsen ist. Die letzte Zahl, die man findet in der Apostelgeschichte, ist die Zahl 5000, Apostelgeschichte 4. Nachher finden wir keine Zahlen mehr. Nachher heisst es einfach noch, es sind viele zum Glauben gekommen, aber es hat niemand mehr gezählt. Und die Gemeinde hat sich ja auch vervielfältigt in anderen Gebieten, nicht nur in Jerusalem. Das da vorne sind alles Zahlen von Jerusalem. Es hat dann in verschiedenen anderen Dörfern hat's Gemeinden gegeben und darum hat man aber gar nicht mehr gezählt. So, das ist der erste Punkt gewesen, die ideale Gemeinde. Und wenn man so etwas hört, dann wird man fast neidisch. Ich behaupte sogar, dass alle Gemeinden, die ideal sind heute, in 20 Jahren nicht mehr ideal sind. Sobald eine Gemeinde mit der Generationenfrage zu tun hat, ist sie nicht mehr ideal. Dann fängt es an, Kämpfe zu geben. Welche Fraktion ist stärker? Sind die Jungen die den Ton angeben, oder sind es die Alten? Ich kann mich erinnern, wo der Heinz Struppler New Life gegründet hat. Da bin ich Jugendsekretär vom Kishona-Verband. Und der hat mir die besten Jungen weggeholt. Bei euch läuft ja nichts. Kommt zu uns. Bei uns läuft etwas. Und ich habe viel gestritten mit dem Heinz. Inzwischen sind wir versöhnt und mögen uns einigermaßen gut. Er ist ja ein begabter Pionier, der Heinz Stoppler, was der alles gegründet hat und wie der unserem Land gut da hat mit seinen Initiativen. Kein Neid von meiner Seite. Grosse Bewunderung. Aber es war nicht immer einfach. Und ich habe ihm dann gesagt, warte nur, Heinz, wenn dann deine Gemeinde 20 Jahre alt ist, dann haben wir die gleichen Probleme wie wir wieder schon. Und es ist genau so rausgekommen. Die ideale Gemeinde lässt sich auf die Länge nicht retten. Wo sitzt der Ebi? Ebi, du magst dich ja noch erinnern an die Pionierzeiten. Hey, ich war manchmal eingeladen als Referent und Prediger für gewisse Anlässe. Und da haben wir uns gerieben, aber haben uns gelernt, gern haben, in der unterschiedlichen Art. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt: Abschied von einer Illusion. Die konfliktfreie, ideale Gemeinde, die gibt es noch nicht. Auch nicht in der Apostelgeschichte. Und das tröstet uns dann wieder ein bisschen, wo wir ein bisschen Wunden oder Narben herumträgen, weil es eben nicht so geklappt hat, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe die Wunden auch. Auch die Gemeinde, die ich erwähnt habe, Wetzikon, die FEG, da haben wir den grössten Konflikt gehabt, den ich je in meinen 40 oder 45 Jahren Dienst erlebt habe. Wir wollen mal schnell die fünf möglichen Phasen in einer zwischenmenschlichen Beziehung anschauen. Das mag eine Freundschaft sein, einfach zwischen zwei Menschen. Mag eine Beziehung sein, die in eine Ehe hineinmündet. Einfach zwei Menschen, die sich kennenlernen. Phase 1 ist zueinander. Zwei Menschen finden zueinander und finden Interessen aneinander. Der hat die gleiche Wellenlänge wie ich. Und ich diskutiere gern mit ihm. Ich denke, man sollte da mal ein bisschen näher, einander näher kennenlernen. Das ist die Phase vom Zueinander, wo man sich beschnuppert. Aus dieser Phase kommt das Miteinander. Und ich nehme mal die jetzt, die Kurate sind oder gsi sind. Man kann sich erinnern an diese Phase, wo die Zeit immer zu schnell vorbei war. Wo ich gern stundenlang mit meiner Freundin damals zusammengesessen bin. Wir haben diskutiert und haben alle möglichen Pläne gemacht und so weiter. Wunderschöne Zeit. Und auch so die ersten paar Monate noch nach dem Hochsieg gehen meistens noch unter die Phase vom Miteinander. Irgendwann, auch in einer Ehe, kommt es zur Phase vom Nebeneinander. Man geht noch den gleichen Weg, aber man hat sich nicht mehr so viel zu sagen. Ich behaupte, dass viele Ehen in diesem Bereich angesiedelt sind. Nicht nur von Ungläubigen, auch von Gläubigen. Es knistert nicht mehr. Wir müssen Themen suchen, zum Reden miteinander. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Ruhestand. Immer mit der gleichen Frau in der gleichen Wohnung, ohne können abzuhauen, ich muss jetzt arbeiten. Und es immer noch interessant finden. Immer noch spannend, wie wir miteinander umgehen. Wir haben es auch in der Ehe, haben wir so Phasen erlebt. Das 8. Jahr, das 15. Und das 22. Jahr waren bei uns sehr schwierige Jahre in unserer Ehe. Wir hatten nicht einfach Krach, sondern wir hatten einander nicht mehr zu sagen. Es ist so gewöhnlich geworden. So habe ich mir die Ehe nicht vorgestellt. Wenn man mich fragt, ja, wie sind wir da so rausgekommen, ich kann es nicht sagen, wie. Wir haben einfach weiter gebetet, jedes für sich, manchmal auch zusammen. Aber es ist nicht mehr das Gleiche gewesen. Und Gott hat es dann geschenkt, dass wir dann wieder gefunden haben. Und ich finde, Der Ruhestand, wie wir ihn jetzt erleben, finde ich als die wunderschöne Zeit, wo wir viel Gemeinsames unternehmen können, viel miteinander diskutieren. Also es ist nichts von langweilig, aber die Gefahr, dass eine Ehe langweilig wird, die gibt es natürlich. Es gibt es auch in einer Freundschaft. Einfach so, dass man noch einigermaßen Fassade hebt, aber dahinter ist nicht mehr viel. Sehr oft kommt es dann zum Auseinander oder sogar zum Gegeneinander. Wir haben ja die Statistik vom Bundesamt, dass pro Jahr über 50% von denen, die geheiratet haben, geschieden werden. 50%. Das ist verrückt. Ich bin jetzt gerade wieder mit einem Paar im Gespräch, wo er fremdgegangen ist. Das sind ganz, ganz schwierige Fälle. Der entscheidende Punkt, ob wir zusammenbleiben, der ist da, wo ich den Kreis gezeichnet habe. Was passiert beim ersten Krach? Was machen wir, wenn es geklopft hat? Wenn ich Bärli trauen haben dürfen, das war immer ein Dürfen, dann war eine meiner wichtigsten Fragen, ob ich schon mal Krach hatte. Und ich hätte kein Bärli getraut, wo gesagt hat, nein, nie. Hätte ich nicht gemacht. Es braucht Erfahrung vom ersten Krach und dann wieder haben wir einen Weg gefunden, uns zu versöhnen. Ja, im Fall der. Den vergesse ich nie mehr. Die haben sich so gestritten, dass er aus dem Auto ausgestiegen ist und sie allein weitergefahren ist. In der Verlobung sie. Aber sie haben sich wieder gefunden. Wunderschöne Ehe, wie die beiden leben. Es braucht die Erfahrung. Es braucht Erfahrung. Was mache ich, wenn es klopft? Und die Bibel gibt uns für Konfliktsituationen 3 Tipps, wie wir diese angehen sollen. Konfliktsituation Nummer 1, der späteste Zeitpunkt vom Zornende wird definiert in der Bibel. Wann muss der Zorn fertig sein? Und zwar beim Sonnenuntergang. Hat mir kürzlich einer gesagt, dann ist es im Winter schwieriger. weil die Sonne früher untergeht. Ich nehme aus dieser Stelle, Epheser 4, Vers 26, dass man einem Zorn gebieten kann. So, fertig verrückt. Da hatte ich eine schwere Lektion. Also ich wäre verrückt über meine Frau schlafen. Das hätte ich gemacht. Sie nicht. Sie hätte nicht schlafen. Wenn es geklopft hätte, dann hätte sie Mühe gehabt zum Einschlafen und hat dann irgendwann, habe ich gemerkt, sie brüht ins Küsschen rein. Und dann habe ich es gleich nicht übers Herz gebracht, sie einfach brüllen zu lassen. Aber bis ich Bock parat war, ein Gespräch zu suchen, da hat es mir mal unheimlich lang gebraucht. Das hat menschlich gesprochen unsere Ehe gerettet. Dass sie nicht einschlafen konnte. Und dann haben wir halt müssen reden schlussendlich. Und manchmal ist 1 oder 2 Stunden Schlaf draufgegangen, bis wir uns wieder gefunden haben. Und bis wir wieder können beten miteinander. Und einander vergeben. Und Vergebung zusprechen. Aber das war heilsam. Ich finde es schön, dass es das so mitgegeben wird. Das zweite Angebot von Gott. Ich mache den ersten Schritt. Ich warte nicht auf den anderen. Ja, aber das Mal ist dann er die Schuld gewesen. Also, jetzt muss er kommen. Ich sage nichts mehr. Weiss nicht, ob es Ihnen auffallen ist, man kann auch mit dem Kopf machen. Seine Macht demonstrieren. Mit dem nichts mehr sagen. Der andere strafen, indem man keine Antwort gibt. Das Gespräch verweigert, ist auch eine Machtdemonstration. Wir haben das in Matthäus 5, die Stelle, dort geht es ums Opfern. Da sagt Jesus, wenn du am Opfern bist und plötzlich kommt dir einer in den Sinn, der etwas gegen dich hat, dann hör auf opfern und geh zu einem und versöhne dich zuerst. Wir müssen nicht mehr opfern, aber zum Beispiel die Bibel lesen ist bei mir ein kritischer Punkt, wenn ich mit einem nicht klar bin. Dass Jesus mir plötzlich sagt, du, jetzt gehst. Ist noch nicht reif. Vielleicht dann später einmal. Jetzt gehst. Ich habe es schon ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Der andere ist so baff, wenn ich komme. Dich hätte ich jetzt letzter erwartet. Der andere weiß auch, dass es nicht gut gelaufen ist. Und dass er auch Schuld hat. Und vielleicht ist er der gleiche Hartherzige, wie ich es bin. Und es hat Gespräche gegeben, wo ich so klein aus dem Gespräch rausgegangen bin. Nicht als Sieger, sondern als Verlierer. Der andere hat mir die Leviten verlesen. Was ich alles falsch gemacht habe, was ich gar nicht gewusst habe. Kürzlich an einer Beerdigung bin ich wieder einem begegnet. Da war so einer. Aber das Schöne war, wir konnten einander wieder in die Augen schauen und konnten miteinander zusammenarbeiten. Das war das Schöne. Auch wenn ich den Kürzer gezogen habe, mach doch nichts. Mir fällt doch kein Stein aus der Krone, wenn ich einmal verliere. Und das Dritte, Heilung von Beziehungen ist möglich. Aber wir brauchen die Hilfe von aussen. 1. Johannes 1,7 heisst es, ist die Rede vom Blut von Jesus. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft. Und dann ist nicht ein Punkt, sondern heisst es und. Dort ist es und drin. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wir brauchen das Blut von Jesus. Wir brauchen den Opfertod von Jesus, damit Beziehungen wieder heil werden können. Ich kann den anderen nicht zwingen, dass er auf mich wieder eingehen muss. Ich kann das nicht. Ich kann meinen Teil tun. Ich kann einmal versuchen. Ich habe einen Fall, da habe ich nachher zwei Briefe geschrieben. Nach einem langen Gespräch und keine Antwort bekommen. Schade. Aber ich habe wenigstens probiert. Der ganze Kreislauf, den ich gezeichnet habe, den finden wir auch in der Apostelgeschichte. Von der idealen Gemeinde lesen wir zum letzten Mal Kapitel 4. Nachher ist losgegangen. Und ich nenne Ihnen die vier klassischen Konflikte, die man in der Apostelgeschichte schon findet, wo auch heute in der Gemeinde Jesu virulent vorhanden sind. Sachen, die der Feind gern benutzt, um uns auseinanderzubringen. Konflikt Nummer 1 ist Unzufriedenheit mit der Gemeindeleitung. Wir haben in Kapitel 6, fängt so an, es war ein Murren in der Gemeinde. Ein Murren in der Gemeinde. So heißt es bei Luther. Murren, das heißt, es ist kein offener Konflikt gewesen, sondern hindurch sind Sachen gelaufen, die die Gemeindeleitung zunächst gar nicht realisiert hat. Unzufriedenheit, weil die Gemeindeleitung nicht eingeschritten ist und sie haben es gar nicht gewusst. Es ist um einen sozialen Fall gegangen. Es hat Witwen gegeben, die kinderlos waren. Kinderlose Witwen, die haben ja keine AHV und keine Pensionskasse gehabt. Die waren wirklich auf der Straße. Wenn Witwe Kind hatte, dann hat man erwartet, steht so auch in dem Brief vom Neuen Testament, hat man erwartet, dass Kind für ihre Mutter sorgen. Aber wenn jetzt der Witwe kein Kind hatte, dann war sie ein anderer gewesen. Und gemeint, Jesus hat sich verpflichtet gefühlt, diesen Frauen müssen wir helfen. Und sie haben scheinbar ein Versorgungsprogramm aufgebaut, dass die können wenigstens essen können, die Witwe, die nichts hatten. Und jetzt hat es zwei Gruppen Witwe gegeben. Jüdische und heidnische, die zum Glauben sind. Die Jüdischen, die sind gut versorgt worden, weil sie eine grosse Lobby hatten. Und die Heidnischen, die haben keinen grossen Kreis gehabt, wo Freunde gewesen wären, und die sind nicht mehr versorgt oder fast nicht mehr versorgt worden. Und das hat natürlich logischerweise Unstimmigkeiten gegeben. Wo das der Gemeindeleitung zu Ohren gekommen ist, diesen 12 Apostel, haben sie gesagt, das wischen wir nicht unter den Teppich, sondern das wird auf den Tisch gebracht. Eine der wichtigsten Aufgaben für die Gemeindeleitung ist, latente Konflikte thematisieren. Auf den Tisch legen und sagen, wir haben den Eindruck, irgendetwas stimmt nicht bei uns. Und jetzt merken Sie, warum ich meine Einleitung hatte am Anfang. Also ich habe von niemandem gehört, es läuft bei uns nicht so gut. Im Gegenteil, ich habe immer Freude, daher zu kommen. Aber angenommen, ist irgendetwas im Busch. Und man macht vielleicht hinter vorgehaltener Hand, weil das ja viel einfacher ist, als zu einem von der Gemeindeleitung zu gehen. Gemeindeleitung bringt es auf den Tisch und sagt, wir müssen eine Lösung finden für das Problem. Sie haben einen Vorschlag gemacht, wir setzen extra Leute einsetzen, 7 Männer haben es hier gesagt, die diakonisch den Auftrag haben, für die Witwe zu sorgen. Und dann heisst es, es ist wieder Frieden eingekehrt, alles ist wieder gut gegangen. Und die Gemeinde ist wieder gewachsen. Das war der erste Konflikt, und zwar ein relativ harmloser Konflikt im Vergleich zu dem, was nachher losgegangen ist. Der Konflikt zwischen Konservativen und Progressiven. Der Konflikt ist auftaucht in Kapitel 11. In Kapitel 10, Apostelgeschichte, hat Petrus müssen progressiv werden. Er war kein Progressiver, der Petrus. Wir haben eine Stelle im Galaterbrief, wo der Paulus ihm Kappe wischt, weil er geheuchelt hat. Er war eigentlich eher ein Konservativer, der lieber allen recht gemacht hat. Jetzt ist der Petrus auf einer Dienstreise, nicht in Jerusalem, sondern er ist am Mittelmeer. Er ist in Joppe und dort hat er eine Vision, wo Gott ihm zeigt mit dieser Vision, was ich gereinigt habe, musst du nicht unrein erklären. Er soll unreine Tiere essen. Das war die Vision. Und 3-mal ist das gekommen, was ich gereinigt habe, das machst du nicht unrein. Und wo die Vision vorbei war, sagt der Heilige Geist zu ihm, gang ab, es warten Leute unten auf dich. Und genau zu dieser Zeit ist eine Delegation von Caesarea, das sind etwa 80 Kilometer, also eine Präzision von Gott her, die wunderbar ist, sind die an der Tür und klopfen und fragen, gibt es da einen Mann, der Petrus heisst? Ja, der ist gerade oben auf dem Dach und macht stille Zeit. Nein, ich bin da. Der Petrus ist gerade hergekommen, an die Haustüre. Was wollt ihr von mir? Und dann erzählt die Delegation, wir haben einen Chef in Caesarea und der hat einen Besuch von einem Engel und der hat ihm gesagt, geh den Petrus holen in Joppe. Dann haben wir das gemacht und wäre froh, wenn du mitkämmtest. Und der Petrus ist mit nach Caesarea zu den Heiden. Und das ist der springende Punkt. Und ist zu den Heiden ins Haus hinein. Und das ist der springende Punkt. Ein Jude hat damals nicht dürfen zu einem Heiden ins Haus hinein. Der musste aussen am Haus warten und sagen, komm raus, ich sag dir dem, was du musst. Das war üblich damals so. Und der Petrus geht hinein in das Haus und findet eine Stubenversammlung vor. Der Hauptmann, der Cornelius, ein römischer Hauptmann, der hat seine ganzen Freunde hat er eingeladen, wir warten auf einen Besuch. Wir kommen hören, was der aussagt. Und der Petrus fängt an zu predigen, verkündigt das Evangelium von Jesus. Die Leute kommen zum Glauben und kommen den Heiligen Geist über, wie er und seine Leute am Pfingsten. Können Zungen reden und alles Mögliche. Also wunderschön muss das Herrn zugegangen sein. Auf alle Fälle sagt er, ja, könnten wir eigentlich die auch taufen, wenn die so klargläubig sind. Macht das und geht zurück auf Jerusalem und hat wollen denen erzählen. Hey, jetzt sind sogar die Heiden zum Glauben gekommen. Und als er auf Jerusalem kommt, findet er da eine Versammlung vor. Alles 20 ab 80 Gesichter. Und fangen an schimpfen. Petrus, du hast etwas gemacht, das man nicht darf. Du bist zu den Heiden gegangen und hast sogar mit ihnen gegessen. Woher sie das gewusst haben? Ohne E-Mail, ohne Telefon, ohne SMS, nichts so. Gerüchte sind immer schneller als Menschen, also das läuft einmal unheimlich schnell. Auf alle Fälle hat er aufs Dach bekommen von denen, wo er eigentlich der Chef gewesen wäre von ihnen. Und was macht der Petrus? Was fällt euch eigentlich ein, mich zu kritisieren? Macht er nicht. Er fängt an zu erzählen, wie Gott das gemacht hat. Und am Schluss sagt er, ich bin gar nicht schuld an dem. Gott ist schuld. Wer bin ich, sagt er am Schluss, wer bin ich, dass ich Gott hätte können im Weg stehen? Ich habe doch einfach das gemacht, was Gott befohlen hat. Interessant ist, dass er ein paar Brüder mitgenommen hat von Joppe auf Caesarea, wo das alles beobachtet haben. Und die Brüder haben ihn begleitet auf Jerusalem. Damit nicht einer kann sagen, ja, das war eine Halluzination von dir. Sondern ich könnte die Brüder fragen, so war es, wie ich euch erzählt habe. Und der Konflikt schließt mit einem wunderschönen Satz. Als sie das hörten, lobten sie Gott. Wunderschön. Das muss eigentlich das Ziel sein von jedem Konflikt in der Gemeinde Jesu. Dass wir am Schluss miteinander wieder Gott loben können, dass er uns durchgeholfen hat durch die schwierige Phase. Der dritte Konflikt ist die unterschiedlichen Lehrauffassungen. In Antiochien, das war ein bisschen später, ist eine Gemeinde entstanden aus Juden und Heiden. Ein grosser Aufbruch war es und plötzlich in diesen Aufbruch hinein kommen Leute von auswärts und sagen, ihr seid noch gar nicht richtig gläubig, ihr Heiden. Bevor ihr könnt richtig gläubig sein könnt, müsst ihr Folgendes tun. Gibt es ja auch heute noch. Leute, die irgendwo etwas Neues entdeckt haben, meistens an irgendeiner Konferenz, wo ein gesegneter Redner war, wo sie den Eindruck haben, oh, jetzt habe ich das volle Evangelium endlich mal gehört. Kommen heim und sagen, uns fehlt denn im Fall noch etwas. Das gibt es heute x-mal. Was habe ich? Gemeinspaltungen erlebt wegen allen möglichen Themen. Meistens ist irgendjemand von außen, der etwas hineingetragen hat in die Gemeinde. Und man hat es spät realisiert. Zum Glück ist in Antiochien, wo das passiert ist, gerade Paulus und Barnabas auf Heimaturlaub gewesen. Die haben gesagt, das stimmt nicht. Die von außen gekommen sind, haben gesagt, ein Heid muss zuerst Jude werden, damit er Christ werden kann. Das Zeichen für die Juden war, dass sie sich beschneiden lassen haben. Und der Paulus, der Barnabas, haben gesagt, das stimmt nicht. Das steht nie nicht in der Schrift. Wir haben erfahren, auch auf unserer Missionsreise, wie Gott direkt eingegriffen hat und Heiden direkt zu Christen gemacht hat. Und sie hatten einen riesen Krach gehabt. Und sie haben dann den Konflikt delegiert auf Jerusalem. Gesagt, die sollen dort streiten miteinander. Nicht wir. Wir sind zu unerfahren in Antiochien. Und in Jerusalem ist es wieder losgegangen. Sie haben gestritten, heftig gestritten. Und dann erzählte Petrus seine Geschichte nochmal. Mögt ihr euch nicht erinnern, ich war ja mal bei Heiden gewesen, und Gott hat diesen Heiden den Heiligen Geist geschenkt, wie uns, ohne Beschneidung. Und dann hat der Jakobus aufgetreten. Das war der gesetzlichste vermutlich von denen. Der, der eigentlich hätte wehren und sagen sollen, wir müssen zuerst beschneiden. Der sagt, wenn Gott das schon so geschenkt hat, dann verlangen wir das auch nicht. Und sie haben schriftlich formuliert, was ihre Überzeugung ist. Ein Heide, der zum Glauben kommt, muss nicht zuerst Jude werden, sondern kann unbeschnitten Christ bleiben. Das war ein riesiger Sieg. Wenn es dort falsch gelaufen wäre, dann wäre das Christentum eine Untergruppe geworden von den Juden. Und so haben sie eine Fehlentwicklung vermeiden. Wunderschön. Sie haben nachher miteinander wieder den Weg gehen. Und der vierte Konflikt, das ist der Konflikt zwischen dem Paulus und dem Barnabas. Der Barnabas, der Barmherzige, der Liebevolle. Der, der Brücke geschlagen hat, der schlägt vor, wo der Paulus sagt, komm, wir gehen nochmal auf die Reise, auf die zweite Missionsreise, sagt der Barnabas, könnten wir nicht Johannes Markus nochmal mitnehmen? Und der Paulus hat gesagt, nein, den nehme ich nicht mehr mit. Der hat uns so enttäuscht, auf der ersten Missionsreise ist er nämlich abgehauen. Er war ein junger Typ. Im Perge, an der Südküste der heutigen Türkei, dort, wo hinten dran die hohen Berge anfangen, das Taurusgebirge kommt dort, ist er abgehauen und ist zurück auf Jerusalem. Und das musste Paulus tief getroffen haben. Der Barnabas sagt, gib ihm doch nochmal eine Chance. Er ist ein junger Typ, der muss zuerst einmal ein bisschen Erfahrungen sammeln. Der Paulus sagt, gibt es nicht. Zuerst soll ich den bewähren und wenn er sich bewährt hat, dann kann er dann wieder mitkommen. Die haben so heftig gestritten, dass sie sich getrennt haben. Und wir lesen kein Wort von Versöhnung in dieser Geschichte. Der Barnabas geht auf Zypern, dort ist er hergekommen ursprünglich. Und nach der Kirchengeschichte ist er in Zypern geblieben und hat viele Gemeinden dort gründen können. Und der Paulus hat den Silas genommen, später mal den Timotheus, und ist nordwärts gezogen. Fertig. Das ist ein schwieriger Text. Ein Text, wo mir sagt, dass sogar in der Gemeinde Jesu Trennung manchmal wichtiger ist, als unbedingt zusammenbleiben. Ich rede jetzt von einem Dienstverhältnis, nicht von der Ehe. Einfach, dass wir uns recht verstehen. Für die Ehe gelten in der Bibel andere Maßstäbe. Ich rede von einem Dienstverhältnis. Wenn ein Dienstverhältnis so viel Kraft fordert, dass ich nicht mehr richtig arbeiten kann, ist es gescheiter, wir trennen uns. Ich habe das in Wetzikon erlebt, wo wir diesen riesen Konflikt hatten. Das sagt mir doch der Präsident der Gemeinde. Ihr seid zwei Prediger. Du und der andere, die noch miteinander den Konflikt haben. Ich erwarte, dass ihr euch aussprecht, dass ihr euch versöhnet und weiterfahrt. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Ich kann echt nicht. Ich bringe es nicht fertig. Wir haben uns versöhnt, wir zwei Prediger. Wir sind zusammengesessen, miteinander langes Gespräch gehabt, einander Vergebung zugesprochen. Aber wir haben uns getrennt. Und der andere, der ist gesegneter Prediger geworden. Auch das kann es einmal geben. Paulus sagt an einer Stelle, 1. Korinther 11, es muss ja zu Spaltungen kommen unter euch, damit offenbar wird, wer richtig glaubt. Wir bleiben Menschen. Und wir sollen uns nicht an Menschen binden. Menschen sind fehlerhaft, auch als Gläubige. Wir sollen loslassen. Und das Schöne am Ganzen, dem vierten Konflikt, ist, Gott lässt sich durch die Fehler von uns Menschen nicht bremsen. Er macht weiter und baut sein Reich. Fassen zusammen, zum Schluss. Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, wenn wir Konflikte schwelen lassen. wenn wir krachen und sie werden nicht bereinigt. Wir werden beobachtet von der Welt. Und sie tun sehr genau schon feststellen, wie gehen denn die Gläubigen um. Wenn sie in der Gemeinde Jesu gleich zu und her geht wie die Welt, wieso soll ich dann dazukommen? Das war die Lektion von der idealen Gemeinde. Unsere Glaubwürdigkeit ist auf dem Spiel. Und wir sollen dafür sorgen, dass sie bewahrt bleibt. Die ideale Gemeinde gibt es nicht. Die optimale Gemeinde die rechnet mit Differenzen, mit Schwierigkeiten. Gilt übrigens auch für die Ehe. Wenn wir einmal so einen gewaltigen Krach hatten, meine Frau und ich, dann hatte ich einmal den Eindruck, so, jetzt geht es aufwärts. Das erleben wir nie mehr, was wir jetzt erlebt haben. Kannst du denken. Einfach nur bis zum nächsten Konflikt. Es ist heute also nicht mehr so schlimm wie früher bei uns. Also wir haben gelernt, miteinander auch auf andere Art so Konflikte auszuregen. Aber wir vergeben einander immer wieder. Sagen das auch bewusst, ich vergib dir, ich träge dir nicht nach. Und ob man zusammen beten oder nicht, ist nicht einfach Routine, sondern da muss ja in Ordnung sein zwischen uns zwei. Also rechnen wir mit Differenzen. Die lebendige Gemeinde ist keine konfliktfreie, sondern eine konfliktlösende Gemeinde. Und zwar immer wieder, immer neu. Wenn wir daran arbeiten, dass wir zeugnishaft bleiben in einer verlorenen Welt. Mit einer Bette. Herr, was hast du dir für schwierige Menschen ausgelesen, wo du uns berufen hast? Schon damals mit den Jüngern und erst mit uns. Wie viel Geduld brauchst du? Brauchst du mit mir? Danke, dass du nicht aufgehst. Dass du immer wieder uns neu korrigierst und wieder in Dienst nimmst. Bitte für die Gemeinde da, für die EGA, dass sie dürfen der Gemeinde mit Ausstrahlung bleiben, wo Menschen Hilfe bekommen. Wo Menschen ankommen, weil sie verzweifelt sind und wo sie Liebe erfahren. Und lass eine Gemeinde sein, die immer wieder auch ordnet und sich wieder findet und fröhlich den Weg kann gehen. Amen. Und jetzt darf ich Sie laden zum Abendmahl. Das Abendmahl passt ausgezeichnet zu dieser Predigt, weil das Abendmahl ist ja für ertappte Sünder, nicht für Perfekte. Für Menschen, die merkt haben, oh, da muss ich glaube ansetzen, da muss ich etwas neu machen. Der Einsetzungstext, der mir am besten gefällt, ist der beim Lukas. Und zwar aus drei Gründen. Das erste sagt Jesus, mich hat herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Mich, Jesus. Das ist nicht mein Bedürfnis unbedingt, sondern das Bedürfnis von Jesus. Er möchte mit uns Abendmahl haben. Ich weiss nicht, welcher Verfassung sie sind. Ja, wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Oder, ja, ich brauche es. Jesus sagt, mich hat es verlangt. Auch heute Morgen sagt er das. Das Zweite, sogar der Judas war dabei gewesen, im Abendmahl nach dem Lukas-Evangelium. Hat er nicht rausgeschickt. Erst wenn du dann nicht mehr da bist, machen wir dann das Abendmahl. Und der dritte Punkt. Wissen Sie, was passiert ist nach dem Abendmahl? Sie haben Krach gehabt. Krach gehabt, wer der Größte sei. Also so realistisch. So realistisch. So sind wir doch. Da kann man in einer Predigt sitzen und Jesus erleben und alles Mögliche mit ihm besprechen in der Stille. Und auf dem Heimweg gibt es schon wieder Krach. oder am Mittagstisch oder so. So sind wir. Und solche Leute gibt Jesus Abendmahl. Also es besteht noch Hoffnung für uns. Und darum habe ich mich gefreut, das Abendmahl auszuteilen. In dieser Nacht, wo Jesus verraten worden ist, in selber Nacht, wenige Stunden vor seiner Verhaftung, war er mit den Jüngern zum Passa zusammen gewesen. Und plötzlich während dem Passa nimmt er das Brot, bricht es, gibt es den Jüngern und sagt, nehmt, esset, das ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Tönt das im Andenken an mich. Und nachher hat er den Kelch genommen und hat zu den Jüngern gesagt, trinket alle da draus. Das ist das Blut vom neuen Bund, das vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Immer wenn ihr das macht, denkt an mich. Herr, so nehmen wir die Gabe aus deiner Hand. Segne du sie uns und mach uns neu froh, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und wir sind es auch. Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der davorige Himmel und